Ja, heute war Bankenaktionstag im Rahmen der Blockadetage gegen den Krieg am Golf. Hier im Studio sind ein paar Leute, die heute dabei waren, die daran beteiligt waren. Genau, und wir fangen einfach mal so an, dass ihr schildert, was heute passiert ist und wie ihr das einschätzt. Also das ging um 14 Uhr an der Kajo los und genau, dann kamen die Bullen und er erzählt mal.
Ja, unsere Hauptbank, auf die wir es abgesehen hatten, war halt die Deutsche Bank. Und es war allerdings nicht möglich, von der Polizei her dort länger zu bleiben und zu blockieren. Hatten wir auch ungefähr schon so abgesehen im Vorfeld und haben uns dann auch vorgenommen, auf einer Route durch die Stadt weitere Banken zu besuchen. Und es gibt ja auch 16 Stück, glaube ich, sind das da im nächsten Innenstadtbereich. Also das Bankengeschäft scheint sich schon zu lohnen. Es gibt da genügend von. Da sind wir halt von Bank zu Bank gegangen. Haben dann etwas länger nochmal bei einer zweiten deutschen Bank angehalten. Polizei war sehr aggressiv drauf. Sie wollte also unbedingt immer als Erste an der Mauer stehen und es gab da auch kleine Rangeleien, aber keine größeren Auseinandersetzungen.
Also das Konzept ist nicht so durcheinander gebracht worden, dadurch, dass sie gleich die Leute nach dem ersten Redebeitrag weggeschubst haben. Das war schon ziemlich heftig, so wie sie rangegangen sind. Das war nicht so schlimm.
Ja, da hat natürlich schon gedroht, dass es etwas umkippt, aber es ist dann halt Gott sei Dank nicht zu größeren Auseinandersetzungen gekommen.
Ja, die Demonstranten haben ja auch sehr besonnen reagiert auf die Provokation. Und von daher haben wir uns darauf eingestellt und sind dann, es war von vornherein so vorgesehen, dass wenn die Polizei so vorgehen wird, dass wir dann darauf reagieren, indem wir zu anderen Banken hingehen. Und ich glaube, der Zug durch die Innenstadt, also dann durch die Bertholdstraße zur Dresdner Bank, dann zur zweiten Deutschen Bank, es hat auch noch eine größere Öffentlichkeitswirkung gehabt.
Aber es war ja halt keine effektive Blockade. Man blieb eben nur so 20 Minuten vor jeder Bank stehen, wo die Bullen halt auch immer am Eingang standen und man nur sich drumherum postieren konnte. Und, na gut, also denkt ihr, das war ein Erfolg, der Tag oder diese
Ich denke,
Blockade?
man muss einfach die Kräfteverhältnisse sehen inzwischen. Also wenn man davon ausgeht, dass zunächst mal Zehntausende auf die Straße gegangen sind, sind es jetzt, heute waren es 400, es waren, ja, es hat sich ja so herausgestellt bei den letzten Aktionen, dass so zwischen 300 bis 400 Leuten jeweils daran teilnehmen. Und ich denke, bei den Kräfteverhältnissen war einfach nichts anderes möglich. Und dafür fand ich, die Aktion hat schon eine gute Öffentlichkeitswirkung gehabt. Und ich bin eigentlich mit dieser Aktion schon zufrieden. Also viel mehr war einfach nicht drin, also eine effektive Blockade, die wäre auf jeden Fall vereitelt worden.
Das ist auch die Frage, was für einen Anspruch man an Blockade hat. Also der stärkste Anspruch, dass man sagt, man legt das deutsche Finanzgeschäft lahm, es ist einfach zu hoch, das geht einfach nicht. Was sowieso nur drin sein kann, ist eine symbolische, kurzzeitige Blockade. Und da ist halt mir ein wesentlicher Punkt gewesen, öffentlich zu machen, dass wir die Banken mit dem Krieg in Verbindung bringen und dass das eben nochmal in der Öffentlichkeit gezeigt wird, mit Transparenten und Flugblättern nochmal ja, ausgedrückt wird. Und dann halt eine symbolische Blockade, mehr kann es nicht sein, die ist kurz genug. Und man sieht ja auch selbst diese symbolischen Blockaden, die werden also, obwohl keinsterweise irgendwie Sachschaden zu befürchten gewesen war, von der Polizei ganz vehement unterdrückt.
Sind so weitere Blockaden noch möglich? Es gibt ja noch diese eine Blockade von Litauf jetzt. Am nächsten Dienstag um 6:30 ist er. Treffpunkt Ecke Loracher Wiesenthalstraße, glaube ich. Danach ist erstmal Schluss mit Blockaden. Denkt ihr, das kann man so weiterführen?
Ja, ich denke, also zurzeit ist schon so eine bestimmte Abnutzung bei den Leuten, die regelmäßig zu diesen Aktionen gehen, weil einfach das Potenzial nicht groß genug ist von Leuten, die sich daran beteiligen. Von daher denke ich, dass es zunächst mal okay ist, dass die letzte Blockade bei Litauen noch stattfindet. Und ich denke, es wird auch ungefähr in dem Rahmen sein, wie das heute so sein wird. Also eine total effektive Blockade wird sicher nicht möglich sein. Und dann denke ich, dass man dann mobilisieren sollte für diesen Sternmarsch. Also dieser Gedanke, der kam aus den verschiedenen Stadtteilen, nochmal so eine Großdemo zu machen. Ich glaube, mehr ist zurzeit nicht möglich.
Ich denke, dass sich einzelne Gruppen trotzdem nochmal überlegen sollten, wie sie so ja, Firmen, Einrichtungen ja, durch kleinere Aktionen, die vielleicht auch ein bisschen eine andere Form haben und irgendwie flexibler sind, auch nochmal versuchen lahmzulegen, weil das war halt jetzt so eine zweischneidige Sache. Wir wollten die Sachen öffentlich vorbereiten und es hieß halt auch immer, dass die Gegenseite halt auch Bescheid wusste. Und ich denke, dass da drin schon noch eine Möglichkeit liegt, also dass man ja sich einfach überlegt, was man sonst tun kann, außer vor diesen Einrichtungen sich die Füße platt zu stehen, um da halt ein bisschen Chaos in Betrieb zu kriegen. Und ich denke, das wäre auch noch eine Form, wo sich Gruppen weiter dran, ja, irgendwie daran weiter überlegen könnten.
Ja, was sicher nötig ist, ist jetzt einfach das mal auszuwerten, wie die ganzen Aktionen gelaufen sind. Ja, vielleicht auch in einem größeren Plenum.
Ich denke auch, dass wir da jetzt auch eh nur Einzelpositionen wiedergeben können, weil es ist klar, dass da jetzt nach der letzten Blockade auf jeden Fall auch da ein größeres Gespräch drüber ist, wie die einzelnen Leute es einschätzen und wie es weitergehen soll.
Okay, ich denke, dann kommen wir mal zum inhaltlichen Teil. Ich habe da einen kurzen Ausschnitt von einem Redebeitrag aufgenommen. Kannst du ihn mal einspielen jetzt?
Meist im Klartext. Jeder 12. Panzer, LKW oder Uniformrock, jede 12. Tonne Sprengstoff oder synthetisches Benzin wurde von der Deutschen Bank vorfinanziert. Mit beträchtlichem Gewinn, versteht sich. So unscheinbar also und harmlos, so unverständlich für den Laien diese finanzpolitischen Tricks auch scheinen mögen, die Konsequenzen dieser Finanzpolitik haben die Menschen in der ganzen Welt ertragen müssen. Die Deutsche Bank, ihr Vorstand und ihre leitenden Angestellten sind Kriegsverbrecher und Kriegsgewinnler allerersten Ranges. Und dabei haben wir bislang nur diese Mefo-Wechsel genauer angesehen. Keine Rede bislang von Daimler-Benz, BMW, Mannesmann, Rentsmar, D-Mark, Hösch und so weiter. Alles Rüstungskonzerne, in denen die Deutsche Bank einen kontrollierenden Aktienbesitz hatte. Keine Rede also von Zwangsdeportationen zur Zwangsarbeit, vom Töten durch Arbeit, von Arisierung und Entjudung, von Annexionen in den besetzten Gebieten und Arbeitslagern in Auschwitz. Wenn wir heute sagen, keinen Krieg für Öl und Profite, dann heißt das auch, keine Deutsche Bank. Die Deutsche Bank ist heute Zins und Zinseszins der damaligen Kriegsgewinne, nichts anderes als Kapital, das aus den Menschen im Zweiten Weltkrieg gepresst wurde.
Waffen, deutsches Geld! Wollen wir in aller Welt!
Deutsche Waffen, deutsches Geld! Wollen wir in aller Welt!
Gut, das war einer von den Redebeiträgen, der sich geschichtlich damit beschäftigt hat, welche Rolle die Deutsche Bank im Nationalsozialismus gespielt hat, wie sie eben da wesentlich bei den Kriegen beteiligt war, eben auch dazu beigetragen hat, dass diese Angriffskriege überhaupt erst möglich waren. Weitere Redebeiträge, die heute gehalten wurden, haben sich mit der Verbindung zum Daimler-Benz-Konzern beschäftigt. Das ist inzwischen der größte Rüstungskonzern der BRD, der zum Beispiel 65% der Beschaffungskosten der Bundeswehr kassiert. Weitere Redebeiträge gingen zur Rolle der Banken bei der Stützung Südafrikas und noch zur Rolle der Banken bei der Finanzierung von Rüstungsexporten. Ja gut, bleiben wir mal bei dem geschichtlichen Ding. Also warum gerade die Deutsche Bank? Ist es so eine besondere Institution? Warum habt ihr die gerade ausgewählt?
Erstens mal ist die Deutsche Bank die größte Bank, die es in der BRD gibt. Und zweitens mal hat die eine schöne Geschichte, die Deutsche Bank. Und so sind zum Beispiel von der Finanzabteilung der US-Regierung im November 1946 folgende Sachen empfohlen worden. Die Deutsche Bank soll liquidiert werden, die verantwortlichen Mitarbeiter der Deutschen Bank angeklagt und als Kriegsverbrecher vor Gerichte gestellt werden, die leitenden Mitarbeiter der Deutschen Bank von der Übernahme wichtiger und verantwortlicher Positionen im wirtschaftlichen und politischen Leben Deutschlands ausgeschlossen werden. Das Gegenteil ist Realität und es wird weitergemacht wie eh und je. Deswegen war die Deutsche Bank erstmal unser Hauptansprechpunkt für Banken.
Und also sind ja auch heute noch am Krieg erheblich mit beteiligt. Ja, wie schätzt ihr das ein? Wie wichtig sind die Banken für den Krieg?
Ich denke, dass die Banken enorm wichtig sind. Also bei der Finanzierung, wie auch überhaupt bei der ganzen Steuerung der und Lenkung der Industrie, haben die Banken die Führungsposition. Also das heißt, die Deutsche Bank hat die Fusion von Daimler-Benz mit Messerschmitt-Bölkow-Blohm letztendlich vorbereitet und dann auch durchgeführt. Und die haben den ganz entscheidenden Einfluss. Und von daher, denke ich, sind die ungemein wichtig. Und die müssen wir eigentlich noch stärker angreifen oder auch ins Licht setzen, was die eigentlich treiben.
Ja, wie geht der Einfluss direkt? Also der geht über Rüstungskonzerne unter anderem.
Ja, das gibt mehrere Möglichkeiten bei denen. Also zum einen, dass sie halt die Kredite vergeben. Also dass halt die Industrieunternehmen da in dem Falle von ihnen abhängig sind. Zum anderen über die Industriebeteiligungen. Dann über die Stimmrechte bei Aktienversammlungen. Also so hat die Deutsche Bank bei Daimler-Benz verfügt über 40% der Stimmen, indem sie eigene Industriebeteiligung da hat und zusätzlich über das Depotstimmrecht. Das heißt, die Kunden der Deutschen Bank, die Aktien haben, die treten ihre Stimmrechte ab an die Deutsche Bank. Und die vertritt sie dann bei den Aktionärsversammlungen. Und zusätzlich kommen natürlich noch die ganzen personellen Verflechtungen. Das heißt, dass der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bank gleichzeitig Aufsichtsratsvorsitzender bei Daimler-Benz ist, zum Beispiel. Bei anderen Konzernen ist es ähnlich.
Gut, wir haben jetzt gerade einen Anruf vom Hörer oder eine Hörerin. Bringen wir die mal auf Sendung.
Bin ich drauf?
Ja.
Also die Hörerin ist ein Hörer. Ja, zu diesem, ihr habt ja gerade eben da zitiert, diese eigenartige US-Kommission, die da 1947 eben diese drei Forderungen da aufgestellt hat. Also so wie ihr es gesagt habt, finde ich so eine Waage, weil ich glaube, man kann, da kommt fast drüber, als ob die ja gewissermaßen diesen moralischen Finger schon erhoben hätten und gesagt hätten, naja, diese böse Deutsche Bank, die eben ihre Gelder verdient mit irgendwelchen Rüstungen, das darf nicht sein aus moralischen, ethischen Gründen. Und da bin ich mir ziemlich sicher, dass das ganz bestimmt nicht der Fall gewesen sein wird, sondern schlicht und ergreifend vielleicht die Angst vor einer, nach dem gerade beendeten Weltkrieg, die Angst, dass das halt einfach von Neuem wieder losgeht, dass da diese Aufrüstung von Neuem wieder passiert. Das ist vielleicht die eine Sache. Was ich ganz grundsätzlich einfach immer einen falschen Ansatz finde, auch diese Demo jetzt hier, das ist der, es ist hirnrissig zu sagen, die Deutsche Bank muss weg, aber die Deutsche Bank ist vielleicht sogar in einem Sinn notwendig. Die Frage ist ja nur, muss sie ihre Gelder durch Rüstung machen? Und genau das durch Rüstungsverkäufe, durch Rüstungsunterstützungen oder eben durch diesen ganzen Schweinkram, den sie macht, dasselbe gilt für Rüstungskonzerne überhaupt. Da machen ja auch die offiziellen Regierenden immer den gleichen Fehler, da allerdings bewusst, dass sie von irgendwelchen Abrüstungen reden, statt dass sie einfach sagen, es darf überhaupt kein Kriegsgut mehr hergestellt werden. Es gibt einfach keinen Absatz mehr für Kriegsgut. Und dann wären, glaube ich, auch so Firmen wie Daimler-Benz und MBB durchaus in der Lage, sich auf zivile Produkte umzustellen, nämlich immer dann, wenn, beweisen solche Firmen ja sehr oft, auch auf anderen Gebieten, immer dann, wenn bestimmte Produkte nicht mehr abzusetzen sind, dann sind sie schnell in der Lage, andere Produkte auf den Markt zu werfen. Und hier bei den Rüstungsbetrieben ist ja nur die Notwendigkeit dazu nicht da, weil diese Absätze immer gesichert sind. Und da muss eingehakt werden. Es muss einfach dafür gesorgt werden, dass Umsätze, auch Bankumsätze, nicht dadurch erzielt werden, dass Rüstungsgüter vorfinanziert oder finanziert oder verschoben werden. So, that's it. Das wollte ich einfach dazu mal gesagt haben.
Ja, ich glaube, da ist auch ein bisschen was nicht ganz richtig verstanden worden. Also eine moralische Verurteilung der US-Finanzabteilung gegenüber der Deutschen Bank, die wollte ich damit auch gar nicht zum Ausdruck bringen. Da hat ja schließlich der Sieger über den besiegten Gericht abgehalten. Das war ja 1946/47. Und da ist halt die blanke Gewalt, die da zutage tritt und nicht irgendwelche Moral oder sonstige Sachen, die zu einer moralischen Verurteilung dann führen würden.
Ja, ich habe das Zitat auch heute Morgen gelesen in dem Flugblatt. Und da ist es einfach auch so stehen geblieben, schlicht und ergreifend. Deswegen sage ich das jetzt auch hier nochmal, deswegen ist mir das auch so aufgestoßen, nicht nur allein von dem, was ihr jetzt gesagt habt, sondern das ist da auch einfach so aufgeschrieben, diese drei Forderungen, und das ist halt so stehen gelassen worden. Also auch das Flugblatt geht da nicht weiter drauf ein. was es nur mit diesen Forderungen auf sich hat, warum die wohl kamen.
Ja, da sollte man am besten Bücher zu schreiben zu dem Komplex.
Ich meine, es war ja auch so, dass diese Empfehlung nicht durchkam. Also mit dem Beginn des Kalten Krieges war die Deutsche Bank auch wieder wichtig genug. Und genauso die Leute, die da an erster Stelle tätig waren, der Hermann Abs, der ja später lange Jahre die Deutsche Bank auch geleitet hat. Und von daher war das nur eine kurzzeitige Geschichte.
Ja. Ja.
Wurde dann wieder zu den Akten gelegt letztendlich.
Also ich würde noch gern was zu dem Zweiten, was du gesagt hast, sagen, dass es doch eigentlich das Wichtige wäre, wie die Banken ihre Umsätze machen, dass es eben nicht über Rüstungsproduktion und Rüstungsexporte passiert. Also ich denke, dass es falsch ist. Ich denke, jeder, also immer wenn Banken irgendwie Profite machen, dann holen sie es irgendwo her und es ist einfach klar, dass sie es im Endeffekt aus den Ländern der sogenannten Dritten Welt holen. Also jeder Kapitaltransfer mit der sogenannten Dritten Welt, da machen die schon Kohle mit. Jeder Kredit, den die dort runtergeben, machen die Kohle mit. Also ich denke, dass es einfach zu eng greift, jetzt die Banken nur an dieser Rüstungsproduktionsgeschichte zu kritisieren.
Ja, ich gebe zu, ich habe das jetzt ein bisschen arg vereinfacht. Das ist natürlich klar, Wobei es für mich einfach die Frage ist, aber das wäre wahrscheinlich nachfühlendes Thema, ob es schädlich ist, Profite zu machen, ob der Schaden schon darin liegt, dass man Profite macht, oder ob der Schaden hauptsächlich darin liegt, was nachher mit diesen Profiten, wozu diese Profite später wieder eingesetzt werden. Also es kann ja, so eine Bank könnte, meine ich jetzt mal ganz naiv und idealistisch, könnte durchaus eine gewisse Umverteilungsfunktion erfüllen von Geldern. Das tut sie natürlich nicht, oder sie tut es in die falsche Richtung, das ist mir auch klar.
Ja, aber Profite holt man ja immer irgendwo her und das ist ja schon die Umverteilung in die falsche Richtung. Also.
Und dass es schädlich ist, dürfte wohl nicht zu bestreiten sein bei dem millionenfachen Verhungern und Elend, was da herrscht. Also.
Sicher, ich meine Profite, auch wenn auch vielleicht in kleinerem Rahmen, macht jeder kleine Betrieb in unserem System, der irgendwas herstellt und mit Gewinn verkauft. Also insofern, das sind auch schon Profite. Und jetzt ist ja die Frage, setzt sich dieses gewonnene Geld, nennen wir es mal einfach gewonnenes Geld, setzt sich das dafür ein, ja, um meinetwegen ökologische Forschung voranzutreiben, oder setzt sich dafür ein, dass diese mörderische Ausbeutung von Menschen und Natur, dass das nicht mehr sein muss, dass das einfach abgebaut werden kann oder beseitigt werden kann, oder setze ich es einfach so ein, wie es passiert, nämlich zur noch größeren Ausbeutung von Menschen und Natur. Das ist einfach die Frage. Aber gut, ich weiß nicht, ob wir jetzt das da unbedingt klären können und soll. Aber das ist meistens darauf, das dachte ich halt, ist meine Sicht jetzt eigentlich von diesem Umverteilen, also wo ich schon sehe, dass das möglich wäre, glaube ich. Oder dass das eine Aufgabe sein könnte, die aber natürlich unrealistisch ist, die nicht funktioniert.
Ja, ich meine, diese Umverteilung wird sicher nicht durch die Banken gewährleistet. Ich meine, letztendlich ist es so, die unterliegen keinerlei demokratischer Kontrolle. Sie kontrollieren letztendlich sich selbst. Die Aufsichtsräte, die sind besetzt durch Industrielle, die letztendlich immer in ihrem Sinne agieren werden. Und von daher müsste ein ganz anderes System der Kontrolle auch einsetzen. Wird sich da sicher nichts ändern.
Nee, also das ist klar, solange das so weiterläuft wie jetzt, diese ganzen Systeme, wird sich das nicht ändern. Und das ist klar, da müsste sehr viel mehr geändert sein, das ist richtig. Aber also nochmal zurückzukommen, es könnte halt vielleicht eine Chance sein, eben diese Profite auf eine andere Art und Weise zu erreichen, als eben gerade durch Ausbeutung von Menschen und Natur und vor allem auch durch diese Kriegsmaterialien. Ja, das sehe ich einfach die einzige Chance. Ich sehe keine Chance drin, irgendwelche Banken aus der Welt zu schaffen. Weder die Deutsche Bank noch irgendwelche anderen großen Banken.
Ja, ich danke dir jetzt mal für den Anruf, weil wir noch gerade weiter diskutieren wollten.
Aber
danke.
Wer sonst noch mit diskutieren will, der kann das natürlich auch über Telefon tun. Deshalb an dieser Stelle nochmal auch die Nummer, nämlich 31028.
Ja gut, wir waren vorher gerade bei dem Punkt, so militärisch-industrieller Komplex, also dem Zusammenhang zwischen Banken, Industrie und vor allem Rüstungsindustrie. Könnt ihr dazu noch was zu USA sagen, weil da ist dieser militärisch-industrielle Komplex ja besonders groß und ich denke mal, da hat auch eine große Rolle dabei gespielt, diesen Krieg in Gang zu setzen Also um halt die Rüstungsindustrie wieder in Schwung zu bringen. Ist es so?
Ja, es könnte zumindest sein, dass es, oder es hat sich auch mitgespielt bei der Planung des Krieges, denke ich. Also ich habe ein Heft für der Aktionär oder weiß ich, wie das hieß, da stand dann drin, dass ein Effekt dieses Krieges wohl auch sei, die drohende Rezession in den USA zu überwinden. Also da wurde es ganz konkret ausgesprochen, dieser Krieg hilft, eine Rezession in den USA zu verhindern. Und finanziert wird es natürlich, die wird ja dieser Krieg auch durch die BRD, durch Japan, weiß ich wer, die Nationen, die noch flüssiger sind, die stecken dann das Geld rein, um den USA da diesen Krieg zu finanzieren.
Okay.
Ja, dieses angesprochene Börsenmagazin, die sind schon recht ehrlich da drin, das heißt Effektenspiegel, und da kann man also wirklich genau die Sachen nachlesen, dass es eine wirtschaftliche Bedeutung hat, der Krieg. Aber darüber hinaus darf man nicht vergessen, dass Krieg ja nicht irgendwie direkt angezettelt wird von irgendwelchen großen Unternehmen, die an dieser Kriegsproduktion verdienen, sondern da kommt halt noch die Politik hinzu, die auch ihre Absichten hat. Und das würde ich etwas trennen, also der militärisch-industrielle Komplex als Kriegsverursacher, als jemand, der die Kriegsgründe in die Welt setzt und dann noch dran verdient. Also da kommt noch das Interesse der einzelnen Nationalstaaten hinzu, die in Konkurrenz zueinander stehen. Und das ist also nicht ausschließlich abgetan, dass man sagt, Kriege wegen industriellem, militärisch-industriellem Komplex, sondern da kommt halt noch diese Nationalstaatlichkeit dazu.
Gut, ich denke, wir lassen das mal bei diesem Stand der Diskussion. Zum Schluss hätte ich nochmal die Frage, was schlagt ihr jetzt vor, was man weiter gegen Banken tun kann? Habt ihr da irgendwelche sinnvollen Vorschläge, wie man da Widerstand leisten könnte?
Ja, gerade vorhin haben wir so einen Zettel in die Hand gekriegt. Weißt du das noch genau?
Ja, also eine Sache, die ich eigentlich fast für selbstverständlich finde, dass jeder, der halt Geld auf der Bank liegen hat, das Geld runternimmt. Und dass man insbesondere halt bei der Dresdner und der Commerz und der Deutschen Bank die Konten kündigt, falls man noch welche dort hat. Und ja, es soll wohl bundesweit so einen Aufruf geben, dass alle Leute am 15. Februar ihr Geld von den Banken nehmen, aber da weiß ich leider auch nicht viel mehr drüber. Ist wohl auch noch nicht so arg weit verbreitet in der BRD.
Vielleicht gibt's auch wäre es sinnvoll, eine Forderung an die Stadt zu stellen, ihre Konten, soweit sie Konten hat, bei der Deutschen, Dresdner und Commerzbank diese Konten zumindest zu kündigen.
Ja, die Forderung ist auch schon im Zusammenhang mit der Freiburg als Anti-Apartheid-Stadt erhoben worden, und da hat sich auch noch nicht viel getan, soweit ich weiß. Mhm. Aber gut. Okay, dann danke ich euch für das Gespräch und jetzt geht weiter mit dem Info.
Ja, jetzt sei das jetzt eben kein Info gewesen. Jetzt geht's aber weiter mit Musik. Die möchte ich aber kurz ankündigen. Das passt nämlich sehr gut zum Thema. Der folgende Titel ist von Peter Tosh und heißt The Day the Dollar Die, also der Tag, an dem der Dollar stirbt. Es heißt dann weiter in diesem Text, der Tag, an dem der Dollar stirbt, werden die Dinge besser. Der Tag, an dem der Dollar stirbt, gibt es keine Korruption mehr. Die Menschen werden sich gegenseitig respektieren. Unsere Taschen werden nicht mehr leer sein. Wir brauchen keine Angst mehr zu haben. Aber das ist eben nur die Hoffnung, die Illusion, dass der Dollar einen Herzinfarkt bekommt, wie Peter Tosh schreibt. Aber es heißt auch weiter, aber sag mir, was wir heute schon tun können. Natürlich sind die Zeiten hart, aber wir dürfen uns von den Problemen nicht unterkriegen lassen. Es gibt immer eine Lösung. Die Dinge können besser werden, wenn wir zusammenkommen, wenn wir viele sind und uns nicht mehr verstecken. Peter Tosh.